Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Der Regenwald und sein Reichtum an Pflanzen schützt uns und gleichzeitig nützt er uns. Aber der Regenwald wird seit Jahren geschädigt, abgeholzt, kaputt gemacht von uns Menschen. Der Regenwald vorsichtig bewirtschaften und so sogar neue Arbeitsplätze schaffen, das ist eine der Forderungen, die immer lauter wird. Nicht zuletzt, weil das Abbrennen vom Regenwald etwa ein Sechstel vom weltweiten CO2-Ausstoß produziert und weil der Regenwald einen grossen Reichtum hat, der immer mehr für immer verloren geht. Ein Beispiel, wie man den Regenwald nachhaltig bewirtschaften kann, stellen wir jetzt vor in unserer Sendung Doppelpunkt. Für das machen wir eine Reise auf Brasilien, im Bundesstaat Bahia. Dort baut der Roland Müller und 40 weitere Gacko-Bauern Gacko im Regenwald an. Sie produzieren einen biologischen Qualitäts-Gacko, den die Schweizer Firma Lederach zu Schocke und Praline macht. Wir hören, wie die intensive Handarbeit in Sachen Gacko-Produktion funktioniert. Ab in Gacko, eine Reise in den Wald der Götterfrucht. Das ist eine Doppelpunkt-Sendung von Yvonne Gero.
Auf beiden Seiten vom schmalen Weg liegt der Berg Gacko-Früchte. Zwei Berge aus Gelb, Orange, Rot und Violett. Auf niederen Holzschämmeli sitzen Arbeiter und Arbeiterinnen. Die Männer mit Buschmesser, die Frauen mit Plastikhändchen. Es ist heiss. Die Männer schlagen mit der Machete die Schale der Gacko-Früchte auf, ziehen die Gacko-Bohnen, die an einem Strang hängen, aus der Frucht und geben sie an die Frauen weiter, die die Gacko-Bohnen abstreifen. Eben so, wie ich aber als Kind habe mehr Trübeli abtrübelt. Es ist ein grosser Tag für Roland Müller, seine Frau Jennifer Thibault und ihre Mitarbeiter. Seit 8 Jahren bewirtschaftet Roland Müller die Fazenda Vera Cruz. Und es ist die grösste Ernte in diesen 8 Jahren. Die Augen des Gacko-Bauer leuchten mit den Gacko-Früchten und die Wette.
Ich bin feliz, der Patron ist feliz. Ne? Então, eu tô feliz, porque quanto mais dá cacau, melhor pra gente também, né? E pra fazenda.
Der Gruppenchef der Arbeiter, der Padaró, wie ich mal sage, sieht es pragmatisch. Klar sind wir zufrieden und glücklich. Wenn es viel Gacko gibt, geht es der Fazenda gut. Wir haben zu tun, allen geht es gut. Es war ein Krampf für alle Beteiligten, so weit zu kommen. Die Gacko-Bäume brauchen viel Pflege. Sie haben es gern, wenn man sie verwöhnt und sie sorgfältig behandelt. Wer Qualitäts-Gacko machen will, muss anwenden. Aber es ist nicht nur das. Die Bauern in der Region Bahia haben mit einer Pilzkrankheit zu kämpfen, die den Gacko-Bäumen schwer zusetzt. Blätter, Zweige und Früchte lassen verkrüppeln. Darum freut es Roland Müller und seine Leute besonders, dass es den Gacko-Bäumen gut geht. Und damit auch ihnen und dem ganzen Wald. Bahia liegt etwa in der Mitte von diesem riesigen Land Brasilien am Meer. Anfang des 20. Jahrhunderts war der Höhepunkt des Gacko-Sägens. Es hat Gacko gegeben wie Sand am Meer.
Bahia ist einmal ja Brasilien, weil die Bahia den Hauptteil geliefert hat und Gacko, der wäre der grösste Gacko-Produzent gewesen. Dann ist die Kranken gekommen, der Hexenbesen, der Pilz. Und hat die Kulturen in einer rasenden Geschwindigkeit kaputt gemacht. Weil es ist ein Pilz, der nicht bloß auf den Baum geht, sondern auch auf die Frucht. Und in den 90er Jahren, wo die Pilze wirklich zugeschlagen hat, sind etwa 190'000 Leute entlassen worden. Die Leute hatten kein Geld gehabt, um etwas machen dagegen. Weil sie haben alles das Geld, was sie vorher verdient haben, und sie haben echt gut Geld verdient, haben sie so verprasst, oder? Weil der Brasilianer ist an und dazumal noch viel mehr, heute ist das hat sich das sehr geändert, er hat natürlich einfach gedacht, ja, heute habe ich, also heute gebe ich es aus und was morgen ist, ist mir gleich. Und dann ist das gekommen. Wenig haben Geld gehabt, um etwas dagegen zu machen. Oder haben eine alternative Kultur gehabt auf ihrem Betrieb. Haben nur Gacko gehabt. Alles nur Gacko. Jetzt in der Gemeinde, wo ich wohne, in Una, hat die meisten, ob jetzt klein oder gross Betrieb, haben nicht bloß Gacko gehabt. Die haben auch noch Kautschuk gehabt. Und die hat die über die Jahre ausgetragen und so haben sie können Minimum leben und haben können überleben. Und haben den Gacko links liegen lassen und haben sofort aber auch da, andere Kulturen anfangen zu pflanzen. Das hast du in den grossen, wirklichen Gacko-Gebieten. Hast du das nicht gehabt? Die hat nur Gacko gehabt. Da gibt es in Una, hat es einen Versender gehabt, der hat 1800 Hektar Gacko gehabt. Die ist einfach kaputt gegangen, fertig. Pum. Zu, ihr Abig.
Es war ja auch so, gewesen, dass man die Alternativen, die man dann hat vorgeschlagen vom staatlichen Forschungsinstitut, die sind ja zusätzlich auch neu in die Hose und haben die Betriebe noch mehr in die Schulden gestürzt.
Richtig. Das Forschungsinstitut hat dann vorgeschlagen, man soll pfropfen, neue Triebe, also die, wie ja von Boden rauf kommen, neue Triebe. Das ist nicht wie ein Käsebaum, wo ein fertiger Baum ist, sondern es kommen immer laufend neue Triebe von unten an. Eine Art Stockausschlag. Und man soll dort neue Sorten aufpropfen, die sie gebracht haben, von anderen Ländern, von anderen Orten, neu kreierte. Und man hat dann gesagt, okay, ihr könnt eine Finanzierung aufnehmen, der Staat hat für die Finanzierung garantiert, das könnt pfropfen. Das ist gemacht worden, wie wild, wie der Finanzierungsplan ist, eben auch zugleich gewesen, dass die alten Bäume umtun müssen. Also, das hat aber keiner daran gedacht, dass ich ja dort pfropfte. Man muss Minimum 5, 6, 7 Jahre warten, bis der wirklich dreht. Also es hat keiner daran gedacht, aber was macht der Bauer in dieser Zeit? Er hat doch kein Geld, weil die Finanzierung ist nur fürs Propfen gewesen, nicht für 7 Jahre überleben.
Und da ist noch mal Zins drauf?
Logisch, der Zins läuft und niemand hat die Schuld zurückgezahlt. Niemand kann die Schuld zahlen und der Zins läuft weiter und läuft und läuft und läuft und läuft. Und jedes Jahr schiebt die Regierung eine Zurückzahlung wieder raus und sie wird grösser. Und man weiss nicht, ob irgendwann einmal die Regierung sagt, fertig, jetzt ist einfach gestrichen. Oder sie bleibt.
Jetzt hat man gerade wieder für 20 Jahre verlängert und es war ja auch noch so gewesen, dass man hat vorgeschlagen, zuerst man könnte den Hexenbesen mit der Chemie behandeln, das ist aber auch in die Hose gegangen. Ja. Aber die Bäume, die sie neu aufgepfropft haben, das wäre ja noch gegangen, wenn die alle gesund gewesen wären.
Wenn sie wirklich resistent gewesen wären, ja, gegen den Pilz. Und man weiss heute, dass die Anadazen, die sicher gefobt haben, sicher nicht resistent sind.
Der Roland Müller kommt ursprünglich aus Zürich. Er hat Hochbauzeichner gelernt und hat 10 Jahre lang zusammen mit einem Freund ein eigenes Architekturbüro gehabt. Mit 37 ist er auf Italien ausgewandert. Nicht aus Frust, sondern weil er eine neue Herausforderung hat gesucht. Er hat in Italien biologisches Olivenöl gepresst und auch eigenes produziert. Mit Ende 40 hat er wieder eine neue Aufgabe gesucht und hat trotz seinem Erfolg mit dem Olivenöl eigentlich nicht mehr in die Landwirtschaft wollen. Aber als ihm sein Jugendfreund, der Marc Nüscheler, der schon seit 20 Jahren in Brasilien gelebt hat, gesagt hat, die Fasemda neben seiner Stönge zum Verkauf, ist der Roland Müller zusammen mit seiner Frau schauen. Und diesen wunderschönen Ort hat ihn nicht mehr losgelassen. Er hat die Herausforderung, geschwächte Gaggobäume gesunde Früchte zu entlocken, beim Kragen gepackt. Mir hat es natürlich Wunder genommen, wie er vorgegangen ist.
Biologisch, das ist eins. Das ist eins, weil ich glaube, diese Pflanze, das ist eine Waldpflanze. Die lebt unter den grossen Schattenbäumen. Die braucht, auch wenn man Kunstdünger rühren würde, gar nicht so viel Kunstdünger, wie es eigentlich herrührt. Weil im Amazonas, wo die herkommt, und die leben mit den Hexen besser schon seit 100 Jahren, die rühren keinen her. Und der Gacko ist etwa die Patch voll. Der Gacko braucht sicher viel Wasser. Braucht Minimum, sollte er 2,5 Meter Regen haben im Jahr. Wo wir heute auch nicht mehr haben. Wir sind auf 1,70 Meter. Was ich daran glaube, was ich gemacht habe und gelehrt habe, weil ich bin ja nicht gelehrter Bauer, ist Bäume schneiden. Wir haben die alten Bäume radikal zurückgeschnitten. Bäume, die nichts getragen haben, die ersten paar Jahre, fangen wieder an zu tragen. Ich habe Hexenbesen. Das kann man nicht sagen, ich habe nicht. Aber es ist von einem Durchschnitt von 30% auf 10% runtergefallen.
Wie denn das?
Rein wegen Baumschneiden, glaube ich. Weil ich glaube daran, dass mit dem Baumschneiden der Baum wieder Kraft bekommt, um sich selber wehren.
Die Experten, die Roland Müller helfen konnten, waren nicht greifbar, weil sie längstens nicht mehr herum sind. Ganz viel Wissen ist verloren gegangen. Dazu kommt noch, dass es über den Anbau von Gaggo sowieso wenig Schulwissen gibt, das für alle Anbaugebiete gilt. Das Erbgut von Gaggo hat man erst gerade kürzlich geknackt. Der Gaggo ist sehr eine geheimnisvolle, anspruchsvolle Pflanze. Und der Roland Müller hat selber herausfinden, wie er den Bäumen, die vom Hexenbesen geschwächt waren, helfen kann. Ihm ist in den Sinn gekommen, dass er ja auch in Italien die Olivenbäume geschnitten hat. Und dann kommt beim Gaggo noch etwas dazu.
Der Gaggobaum macht ja die Früchte am alten Holz und nicht am neuen Trieb, wie Äpfel, wie Orangen, wie alle zusammen. Der macht ja auch am Stamm. Also, ich denke, kann man doch dem abhauen, was ich will, oder? Hauptsache, er macht neue Blätter und wächst weiter und schiebt nicht ab. Und dann angefangen, ich selber radikal, anfangen so ein paar 50, 60 Bäume zu schneiden. Und ich habe natürlich schon ein bisschen, weil die Leute sagen, man schneidet den Baum nicht. Ich habe natürlich schon ein bisschen den Gag gehabt. Ich dachte, jetzt mache ich das alles kaputt oder was passiert. Und habe ihnen einfach zugeschaut, was die Reaktionen sind. Ich habe die einen radikal geschnitten, die anderen ein bisschen weniger und so und so. Aber ich habe gemerkt, der Baum kommt wieder zurück.
Gabrucca. So heisst die nachhaltige Anbaumethode, die Roland Müller auf seiner Fazenda anwendet. Beim durch den Wald laufen sehen wir hohe, alte Urwaldbäume. Bis zu 50 Meter hoch. Im Schatten der Urwaldriesen wachsen die Gaggobäume, die auf Schatten angewiesen sind. Ein Teil des Waldes hat man also rausgeholzt und ein Teil hat man stehen lassen. Die ehrwürdigen Urwaldriesen leben, solange sie mögen. Wenn sie umkehren, pflanzen wir einen neuen Baum und warten 50 Jahre, bis er gewachsen ist. Das Gabrucca-System ist typisch für Brasilien. Einer dieser Urwaldbäume hat mich besonders schön gedünkt. Er ist schlank, hoch und hat eine orangige Rinde mit einer Struktur wie Schiffer. Die Blätter kommen erst ganz hoch oben und ich bin mir daneben vorgekommen wie ein Zwergli. Höchstens. Die Gaggobäume werden 10 bis 15 Meter hoch. Aber dass man zu den Früchten aufmacht, stutzt man sie auf Plantagen auf 3 bis 5 Meter. Sie haben schmale, knorrige Stämme und sehen ziemlich unscheinbar aus. Auf unserem Streifzug durch den Wald kommen wir aber auch an anderen Nutzpflanzen vorbei. Da hat es zum Beispiel Kautschukbäume mit vollförmigen Wunden vom Kautschukmesser. Teilbäume hat der Kautschukschneider in der Morgendämmerung angeritzt. Der weisse Gummisaft läuft raus und verklumpet im Kessel, das am Stamm hängt. Naturgummi ist ein gefragter Rohstoff. Und der Kautschukschneider teilt den Erlös aus dem Gummi mit dem Besitzer der Fazenda. So will die Tradition. Im Landwirtschaftswald der Fazenda Veracruz hat es Opopunia-Palmen. Das Palmherz ist eine Delikatesse. Es gibt Palmen, die sterben, wenn man sie schlägt und ihnen das Herz stillt. Aber die Pupunia-Palme überlebt den Eingriff und wächst gäng wieder nach. Erstaunlicherweise essen Brasilianer das Palmenherz, der Palmito, wie sie sagen, nur aus der Büchse. Erst langsam lernen sie die frische Delikatesse schätzen. Und der Roland Müller hofft, dass die Pupunia schon gleich ein weiterer florierender Zweig von seinem Betrieb wird. Auch Bananenstuden wachsen in Gaggo. Ihre riesigen Palmenblätter dienen den Arbeitern als Schärme, wenn es mal zünftig regnet. Bananen sind ein gefundenes Fressen für die Tiere und eine nahrhafte Speise für die Menschen. Wenn man sie umholt, geben sie schönen Humus. Das ist eines der wichtigen Prinzipien, die Roland Müller umsetzt. Keine Monokultur. Monokulturen sind anfällig auf Krankheiten und brauchen einen Haufen Dünger und Gift, die die Pflanzen vor Schädlingen schützen. Auf den Gaggo-Monokulturen müssen häufig Kinder Spritzen von Pestiziden übernehmen. Eine harte und ungesunde Arbeit. Der Roland Müller verzichtet auf jede Art von künstlichen Hilfsmitteln und er pflanzt verschiedene Bäume nebeneinander. Die Pflanzen profitieren gegenseitig voneinander und wenn es bei einer Kultur eine schlechte Ernte gibt, hilft der Ertrag der anderen Kulturen, den Schaden abzufedern. Auch die Kakaobäume sind ganz verschieden. Der Roland Müller haltet nichts von sortenreinem Kakao. Er glaubt, die Bäume seien Zünger, wenn verschiedene Sorten durcheinander wachsen. Es gibt in der Gemeinde Una, wo der Roland Müller und seine Frau Jennifer Thibault wirtschaften, einen Ecopark. Ein grosses Stück Wald, das geschützt und sich selber überlassen ist. Auch Fazenda-Besitzer können sogenannte Reserven eintragen. Ein Stück Wald, das geschützt bleibt und niemand bewirtschaftet oder rausholzt. Wir haben geschützte Waldstücke besucht. Und es ist uns aufgefallen, dass es in den kultivierten Wäldern viel mehr Leben hat. Es ragelt nur so von Vögeln, von Amphibien und von Äffchen. Universitätsstudien haben ergeben, dass der Eindruck stimmt. Jetzt soll eine neue Studie zeigen, warum das so ist. Der Landwirtschaftswald ist zwar kein Urwald im strengen Sinn, aber er ist ein lebender, ein wertvoller Wald mit einer hohen Biodiversität. Dank der Tatsache, dass er kultiviert wird, bleibt er erhalten. Vom unglaublich artenreichen atlantischen Regenwald, wo der Küste von Brasilien anwächst und wo Teilforscher als noch artenreicher einschätzen als der Regenwald im Amazonas, stehen gerade noch etwa 7%. Ein Teil davon ist geschützt. Aber der Hauptgrund, dass es die grüne Oase noch gibt, ist der Gacko und das Gabruca-System. Wenn der Wirtschaftsweg wegfällt und Soja oder Eukalyptus kommt, ist die Regenwald-Schatzkammer gefährdet. Aber zurück zu den Gacko-Bäumen. Die Blätter haben eine elliptische Form und etwa die Grösse eines A5-Blatt. Zum Anlängen sind sie wie Pergament. Die frischen Blätter sind rosarot, dann werden sie hellgrün und später dunkelgrün. Die Blätter sind immer grün. Die Blüte ist winzig und wächst direkt am Stamm. Sie ist rosarot weiß und hat die Grösse eines Nagels von einem kleinen Finger. Aus diesem Winzling wächst in einem halben Jahr eine Götterfrucht. Schon die Azteken haben den Gacko als Geschenk der Götter gesehen. Gacko war ein Getränk für die Mähbesserer und hat bei den Azteken als Zahlungsmittel gedient. Im Gacko hat es das sogenannte Theobromin, das frei übersetzt etwa Götterspeis heisst. Ein Stoff, der das Herz stärkt und die Stimmung aufhält. Ein Grund, warum wir gerne Schoggi essen. Die Haupterntezeiten des Gacko sind in Bahia im Oktober, November und im April, Mai. Aber Früchte hat es eigentlich rund um das Jahr. Alle drei Wochen ist Gacko-Ernte. Das Prozedere des Gacko-Produzieren ist überall auf der Welt etwa gleich. Es ist reine Handarbeit. Eine aufwendige Geschichte. Die Klinge des Gacko-Schneider ist scharf und auf beiden Seiten geschliffen. Das erlaubt, von unten und von oben her zu schneiden. Die Klinge steckt auf einem 2,5 Meter langen schlanken Stecken. Die einen Arbeiter schneiden die Früchte sorgfältig ab. Die Gacko-Früchte rugeln in dick gepolsterten Urwaldschoss, wo sie andere Arbeiter von Hang auflesen und in eine Kratte tun. Der Domingo Avis ist der Gruppenchef der Arbeiter. Alle sagen ihm Padaro. Er arbeitet schon lange mit dem Roland Müller zusammen und erklärt, auf was es beim Ablesen von Kakao ankommt.
O cacau é colhido com calma, primeiramente com calma, e sempre o maduro. E não pode ferir. Com calma, a gente tira só o maduro.
Nur die reifen Früchte ablesen, sagt der Padaro. Genau wissen, welche Früchte schon reif sind und welche noch nicht. Aufpassen, dass wir ja keine Pflanzen verletzen, nicht in den Stamm oder ins Fruchtküsse am Stamm holen, wo die Frucht dran angewachsen ist. Sonst kommt an dieser Stelle keine Frucht mehr. Man muss gut aufpassen. An Teilfrüchte kommt man mit der Klinge fast nicht her. Teil sind hinter Blättern versteckt. Ich habe dem Padaro gesagt, dass ich mir das sehr schwierig vorstelle, mit dieser Klinge an so einem langen Stecken zu hantieren und die Früchte zu brechen.
É com podão. Eu aprendi a trabalhar na época do meu pai, né? Eu saía para trabalhar com ele e sempre eu observava ele com podão colhendo cacau. Não é fácil.
Der Padaro hat den Umgang mit dem Padão, so heisst der Gacko-Schneider auf dem langen Stecken, von seinem Vater gelernt. Es braucht ein gutes Gleichgewicht und ein gutes Auge. Pressieren bringt nichts. Sonst verletzt man den Stamm. Oder man verwünscht nicht nur die Reifen, sondern auch einen unreifen Gacko, der gerade neben dem Reifen hängt. Ein junger Arbeiter mit drei Mulesle wartet in der Nähe. Er lässt die abgelesenen Früchte in die Tragkörbe, die auf beiden Seiten der Mulesle abhängen, und führt seine Tiersäuferli zum Sammelplatz der Früchte. Die Mulesle sind trittsicher. Sie sind leisli. Man hört kein lautes Wort. Ein feiner, warmer Regen duscht der Wald. Am nächsten Morgen fahren wir mit dem Transporter zu den Sammelplätzen, holen die Gaggo-Früchte und bringen sie zum Hauptsammelplatz. Die Strasse ist voll Schlaglöcher. Der Regen hat sie noch mehr ausgewaschen. Die Gaggo-Früchte haben eine fingerdicke, harte Schinte. Sie sind rundlich oder oval. Die meisten haben der Länge nach Einbuchtungen, ähnlich wie bei einer Gockiflasche. Teil sehen aus wie kleine Melonen, Teil eher wie eine Quitte und die dritten gleichen einer Säule. Gelb, orange, rot und violett kommt es zu rugeln.
Sie müssen von Hand auflesen, oder? Also einer schneit, geht runter und dann müssen sie es von Hand auflesen, ohne Kreuzen zu tun. Normalerweise, in normalen Versenken, das tun sie mit dem Machete, ja, und ich kreuze. Das ist natürlich viel einfacher, viel bequemer, oder? Dann läufst du einfach durch und machst zack, 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 zack. Und da müssen sie sich bucken, oder? Dann gibt es etwa die, die es halt finden, ja, nehmen gleich und dann schneiden sie ihn auf und dann, sobald das Loch haben, tun sie sofort holen, oder?
Die kommen dann auch quasi in die Schlechten rein.
In die Schlechten rein, weil es hat ja dann ein Loch, wo Luft reinkommt und Fermentierung anfängt.
Mhm. Ja. Oh ja, definitiv. Das ist ganz eindeutig.
Wohl, oder?
Ja. Es hat Teilfrüchte, wo ein Teil grün ist und ein Teil gelb. Und zum herauszufinden, ob die Frucht wirklich reif ist, kann man sie schütteln. Wenn sie reif ist, so wie jetzt die, dann hört man, wie sich die Samen innen in der Frucht bewegen. Wenn sie jetzt noch unreif wäre, dann nachher würde man nichts hören, weil das Fleisch noch kompakt an der Haut klebt. Der Roland Müller liest jede Frucht von Hand. Mir kommt das Aschenputtelmärchen in Sinn. Die guten ins Töpfli, die schlechten und kranken oder die noch nicht ganz reifen, aber nicht etwa ins Kröpfli von irgendwelchen Vögeln, sondern in die brasilianische Schoki-Industrie. Die kauft auch kranke und minderwertige Früchte. Das erstaunt nicht nur die Journalistin.
Warum kaufen die den schlechten Gaggo? Oder warum hat es nicht drei Preise? Einen schlechten Gaggo, einen mittleren Gaggo und einen super Gaggo. Warum gibt es nur einen Preis? Also, die sind gar nicht interessiert, dass da wieder guter Gaggo produziert wird.
Sie haben nur die Menge.
Ja, die wollen nur die Menge.
Der Roland Müller legt auf seinem Betrieb selber Hand an. An das mussten sich seine Mitarbeiter gewöhnen. Das haben sie noch nie erlebt. Wir waren viel im Wald unterwegs und es ist offensichtlich, dass die Mitarbeiter und der Chef ein gutes Verhältnis haben. Den Arbeitern geht es verhältnismässig gut. Mit ihrem Lohn können sie nicht grosse Gümpfe machen, weil die Lebenskosten in Brasilien verhältnismässig hoch sind. Das Cabruca-Schocke aus der Schweiz können sie sich nicht leisten. Sie bekommen den Mindestlohn, der ständig höher wird. Im Moment ist er bei 545 Real, das sind 320 Franken. Die Gruppenchefin verdienen mehr. In Brasilien gilt die 44-Stunden-Woche. Sie gilt auch für die Arbeiter auf der Fazenda Vera Cruz. Sie arbeiten von morgen um 6 Uhr bis gegen die 4 Uhr. Am Morgen ist es noch kühl, darum fangen sie so früh an. Weil der Gaggo aufwendig ist, braucht es Mengen Arbeiter. Das macht es für die Pflanzer teuer. Man hört immer wieder von Missständen auf Gaggo-Plantagen. Von Kindern, die Pestizide spritzen müssen. Und von Ausbeutung, Gewalt und miserablem Verdienst. Ist das auf Plantagen, die Bio-Gaggo produzieren, besser, weil die Besitzer mehr Geld bekommen für ihren Gaggo? Ich habe Andrea Hüsser gefragt. Sie ist bei der Erklärung von Bern für das Thema Konsum zuständig.
Grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, dass das auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abfärbt. Wenn man ein höheres Einkommen hat, dann gibt man das, sollte man das eigentlich auch weitergeben. Es ist aber halt keine Garantie, dass es den Arbeiterinnen und Arbeitern wirklich besser geht. Das kommt immer ein bisschen auf das Arbeitsverhältnis drauf an.
Es gibt eine Haufen Studien zu diesem Thema, aber die Resultate sind nicht einheitlich. Es ist auch schwierig zu wissen, wer wo wie wirtschaftet. Viele von diesen Betrieben sind ja sehr abgelegen. Lässt sich wenigstens eine Tendenz ablesen?
Ja, ich würde durchaus sagen, es gibt eine Tendenz, dass es diesen Leuten besser geht. Es ist ja auch so, dass Leute, die eine Biofarm haben, einen engeren Bezug haben zu den Pflanzen, sich mehr um die Pflanzungen kümmern, sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und sich weiterbilden und das Know-how auch wieder investieren können. Das heisst, es ist ein längerfristiges Engagement, das Biofarmen mit sich bringen. Sie haben meistens dann auch längerfristige Verträge mit Abnehmerinnen und Abnehmern, die ihnen ein würdevolles Leben bescheren können. Es ist auch eine freudigere Zusammenarbeit, wenn man längerfristig mit dem gleichen Partner zusammenarbeiten kann. Es ist eine Win-Win-Situation für beide. Man kann in die Qualität investieren, die die Abnehmer möchten und die man selber für gut findet. Und wenn man diese Faktoren zusammennimmt, kann man durchaus davon ausgehen, dass die Leute, die auf Biofarmen arbeiten und leben, ein besseres Leben haben als Leute auf konventionellen Farmen.
Und wie ist es mit Kinderarbeit? Gibt es das auf Bio-Gacko-Farmen nicht?
Grundsätzlich kann niemand garantieren, dass ein Produkt frei von Kinderarbeit ist. Wenn wir aber von Kinderarbeit reden, dann müssen wir immer unterscheiden zwischen einerseits ausbeuterischer Kinderarbeit. Bei dieser Arbeit gehen die Kinder statt in die Schule auf Plantagen, sind psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt. Leider ist es auch so, dass Tausende von Buben und Mädchen einem Menschenhandel zum Opfer fallen, wo nachher die Kinder auf eine Gacko-Plantage verkauft werden. Da gibt es aber auch die andere Art von Kinderarbeit. Und da meinen wir aber nicht die ausbeuterische Kinderarbeit, sondern das ist die Arbeit, wo die Kinder den Eltern helfen, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, nach der Schule oder vor der Schule, wo sie den Eltern zur Hand gehen. Je besser dass es den Eltern geht, desto besser geht es normalerweise auch den Kindern.
Auf der Fazenda Vera Gruss von Roland Müller arbeiten keine Kinder. Heute, am Tag des Aufbrechen der Gacko-Früchte, hat der Roland Müller zusätzliche Leute angestellt. Und ein paar Frauen aus dem Dorf sind dabei.
Kakao. Escolhido, é. Tem que ser escolhido porque não pode o cacau que está meio já doente um pouco, de bruxa ou furado de facão ou de podão, não pode ir junto com o outro, né? Então, no momento que eu vou quebrando, eu mesmo vou selecionando. Com cuidado, porque com bodogo na mão é perigoso. O bodogo é uma lâmina e ele sempre é vazado, né? Se vacilar, arranca o dedo fora.
Der Padarô schaut jede Frucht genau an. Beim kleinsten Verdacht auf Krankheit oder Hexenbesen wird die Frucht ausgeschraubt. Die guten Früchte schlägt der Padarô mit einer halblangen Machete auf. Aber nur die Schale. Es ist ein bisschen wie Eierköpfe. Nur braucht es mehr Gefühl. Der Padarô zieht den Strang mit den weissen Gacko-Bohnen samt dem Fruchtfleisch am Deckel der Frucht aus der Schale und gibt es ihrer Kollegin weiter, die die Gacko-Mandeln abstreift. Die Frauen tragen Händchen, weil das Fruchtfleisch sehr klebrig ist. Und wie ist es mit Unfällen? Die Buschmesser sind ja schon ein paar scharf.
Sempre tem acidente, né? Acidente sempre acontece. E na quebra, que nem eu falei antes aí, é perigoso. O bodogo é muito molado. Mas se não tiver mesmo trabalhando com cuidado, qualquer vacilo, pode ficar sem um dedo. Se pegar em cima de um dedo, do jeito que é quebrado o cacau, o dedo cai no chão. Aí
é
sempre
mesmo?
Tem acidente. Mesmo? Assim, Maria, se pegar do jeito que eu estou batendo aqui, ó, e perder a. Olha.
Ja, sicher gibt es Unfälle, sagt der Padarô. Darum macht es eben auch keinen Sinn zu hetzen. Die Machete ist scharf. Und wenn man nicht aufpasst, kann es sogar vorkommen, dass sich jemand einen Finger abholt. Kaum habe ich das Mikrofon eingepackt, ist es passiert. Ein Arbeiter hat sich in die Hand gehauen. In der Schweiz wäre er zum Doktor gegangen und hat eine Unfallmeldung ausgefüllt. Im Wald schüttet sich der Arbeiter Salz in die Wunde, beißt auf die Zähne, arbeitet weiter. Ja, sagt er, es tue verflucht weh. Der Roland Müller lässt mit seinem Mitarbeiter Eddie Milsen, den man als Vejo kennt, Kisten mit Kakaomandeln aus. Sie schütten sie in einen der vier grossen Holzkästen, die im deckten Fermentierungsraum stehen. Eine knappe Woche lang fermentieren sie dort drinnen. Man könnte auch sagen, vergären. Sie sind mit luftdurchlässigen Emballagesäcken zudeckt. Auf kleineren Fassemdas mit Palmenblättern. Bakterien bauen das Fruchtfleisch um die Mandeln herum ab. Dabei entsteht Alkohol und später Essigsäure. Es wird 40 bis 50 Grad heiß in den Fermentierungskästen. Einer der Kästen bleibt gängig leer. Jeden Tag kommt der Vejo und macht einen Rostschaden. Biegt jede Kiste in eine andere um. Streng genommen ist Fermentation ein Prozess, wo kein Sauerstoff dazukommt. Beim Kakao-Fermentieren ist aber der Sauerstoff wichtig. Darum redet man eigentlich besser von Gären. Beim Gärprozess keimt jede Mandel kurz, die Säure und die Hitze töten sie aber gleich wieder ab. Unerwünschte bittere Gerbstoffe abbauen und erwünschte delikate Aromastoffe aufbauen. Das ist das Geheimnis der Fermentation. Nicht jede Bohne hat gleich lang, bis sie fermentiert ist. Der Roland Müller baut ja verschiedene Sorten an. Es ist darum nicht einfach, den Moment zu verwünschen, wo sie genug fermentiert sind. Der Vejo kommt mir ein bisschen vor wie ein Kauermeister von einem Weingut. Er ist ein wichtiger Mitarbeiter. Die Gärung ist ganz ein zentraler Schritt zum Qualitätskakao. Bohnen, die am Fermentieren sind, schmecken nicht fein. Die Säure sticht einem in die Nase. Der Vejo, der die Fermentation der Kakaobohnen überwacht, ist diesen unerfreulichen Gärungsdämpf ausgesetzt. Ein solch heissen, verschlafenen Sonntagnachmittag. Wir besuchen den Marc Nüscheler, den Jugendfreund von Roland Müller, der seit den 80er Jahren in Brasilien lebt. Er hat Erfahrung mit Biolandbau. Und vor 10 Jahren hat eine Umweltschutzorganisation angefragt, ob er eine Kooperative aufbauen will, die biologischen Kakao anbaut. Am Anfang haben nur ein paar mitgemacht. Heute sind es über 40 kleinere und grössere Betriebe, die in der Kooperative Gabruca organisiert sind. Etwa ein halb Dutzend Europäer, der Rest sind brasilianische Landwirte. Zuerst haben sich Betriebe auf Bio zertifizieren. Das dauert 3 bis 5 Jahre. Aber Bio ist für die Firmen nicht unbedingt ein Anreiz zum Kakao kaufen. Sie sind dann am Bio-Kakao interessiert und bereit, zusätzlich zu der Bio-Prämie von 200 Franken pro Tonne noch einen höheren Preis dafür zu zahlen, wenn er eine ausgezeichnete Qualität hat. Sättige Kakao findet Abnehmer im Nischenmarkt, wo Edelschocke für Genießer produziert. Gabruca verkauft möglichst viel Kakao direkt der Schocke-Firma. Für die Tonne Kakao bekommen die Mitglieder der Kooperative 10'000 Real, 5'600 Franken. Das ist 80% bis das Doppelte mehr als der Börsenpreis, der zwischen 5'000 und 6'000 Real liegt, also zwischen 2'500 und 3'400 Franken, je nach Wert des Dollar. Gabruca verkauft der Kakao in der Landeswährung Real. So sind die Mitglieder der Kursschwankungen vom Dollar nicht ausgesetzt. Der Marc Nüscheler kann stolz sein. Er liefert so namhafte Firmen wie der Valrhona oder Felchlin. Aber er ist selbstkritisch und er erzählt von den Widerständen, die er begegnet.
Es wird halt da viel kurzfristig gedacht und so ein Qualitätsprodukt anzubringen ist eine Sache, wo auf der Produktionsseite wie auf der Marktseite, da muss man ein bisschen langfristig, mittelfristig, langfristig denken und oder das Gefühl haben, das ist einfach in der Region absolut nicht, das gehört nicht so dazu. Da denkt man sehr von heute und so fort. Und das ist einfach dann eben das Problem, weil der momentane Markt gut ist und nicht auf Qualität schaut. Das ist einfach viel einfacher, das da abzubringen, als etwas Spezielles machen, wo ein grösserer Aufwand ist, wo man länger muss warten, bis man das Resultat hat, sowohl was Qualität anbelangt, wie auch das Resultat finanziell oft muss man warten, bis man bezahlt wird. Und so wird es einfach komplizierter. Der Gaggo, den ich vor 10 Jahren gemacht habe, ist nicht das gleiche wie das, was ich heute mache. Das war auch für mich ein Lernprozess gewesen. Und wir sind vielleicht uns eher gewöhnt, so etwas akzeptieren und darauf zu reagieren, als Leute, die da schon in der Gegend leben, die das schon seit Generationen machen und können sagen, ja, wir haben das immer schon gemacht, immer so gemacht, obwohl sie es vielleicht gar nicht mehr genau wissen, wie sie es früher gemacht haben, aber es ist eine kleine Tradition und Bahia hat eine Tradition. Die Gegend war einmal der weltgrösste Produzent gewesen, also ist es noch schwierig zu kommen und zu sagen, nein, jetzt müssen wir einen guten Kakao machen. Ich werde jetzt halt sagen, ja, da haben wir immer gut gemacht. Und dann diese Nuance zu zeigen, einfach den Unterschied zu zeigen zwischen etwas Regulärem und etwas, was wirklich sorgfältig gemacht worden ist, das ist gar nicht so. Das ist eigentlich an dem immer.
Die Qualitätskontrolle ist in der Kooperative Gabruca gross geschrieben. Bei jeder Gaggo-Lieferung macht ein Mitarbeiter Stichprobe, ob sie gut fermentiert sind. Der Gaggo muss auch den richtigen Trocknungsgrad haben und darf nicht nach Rauch schmecken. All dieser Aufwand dient dazu, dass der Gaggo möglichst reich ist im Geschmack, dass er dem Schokoladier gefällt. Ein Marc Nüscheler, sein grosser Traum, ist eine eigene Schokifabrik. In Brasilien wird nämlich keine Qualitätsschoki produziert. Die brasilianische Schoki, die wir probiert haben, hat uns nicht gut gedünkt. Aber vorläufig will der Marc Nüscheler in erster Linie an der Qualität des Gabruca Gaggo weiterschleifen. Er ist noch nicht zufrieden. Zufrieden hingegen ist die Edelschocke-Firma Fellklein, die aus Gabruca Gaggo Schokimasse macht. Und der Ralf Siegel, der Geschäftsführer vom Chocolatier Lederach, in da im Kanton Glarus, der aus der Gabruca Couvertüre verschiedene Schokiprodukte herstellt und vermarktet. Der Ralf Siegel erzählt, wie die Zusammenarbeit ist zustande gekommen.
Ganz konkret war es der Besuch von den beiden Herren, Müller und Nüscheler, hier bei uns in Enneda. Sie haben jemanden gesucht, der ihren Gaggo verarbeitet in der Schweiz. Und von Anfang an hat das eigentlich zusammen geklappt. Wir haben uns gerade verstanden. Sie haben eine Philosophie, die bei uns auf fruchtbaren Boden gefallen ist, auch die Familie Lederach und wir als Firma. Sie waren eigentlich bereit für so etwas, mit jemandem, der so werthaltig eigentlich produziert, zusammenarbeiten zu suchen.
Die Qualität des Gaggo hat den Ausschlag gegeben, dass Lederach das Exklusivrecht von der Vermarktung von der Gabruca Schoki aus Brasilien für die Schweiz gekauft hat. Dass er auch noch biologisch ist, ist einfach das Töpfchen auf dem I. Auf der Schachtel steht Bio nicht prominent drauf.
Lederach verfolgt eine Philosophie, die ein bisschen ganzheitlicher das Ganze anschaut. Also wir machen bewusst kein aktives Label-Marketing. Wir wollen eigentlich, dass Konsumentinnen und Konsumenten über Qualität zu unserem Produkt finden, also dass sie es gern haben. Und dann nachher noch die Sicherheit haben, dass es eben aus nachhaltigem Anbau ist. Das soll eigentlich nur eine Bestätigung sein, soll aber nicht der erste Kaufentscheid sein. Wir wollen wirklich über die Qualität des Produktes überzeugen. Und nicht zuerst über das Label. Und wir glauben einfach, dass sich Qualität nur dort nachhaltig sichern lässt, wo auch die Anbaumethoden nachhaltig stimmen. Also ich glaube, es ist heute, und da würde ich mir keine Meinung anmassen, noch nicht gesichert, dass Bio gleich besser, Bio oder Fairtrade gleich besser, ist, glaube ich, noch nicht ein Argument, das zieht. Ich glaube, wir müssen von der anderen Seite herkommen.
Es ist eine klassische Geschichte. Der Roland Müller und der Marc Nüscheler haben die Mittel gehabt, in ihre Betriebe zu investieren. Wo sie ein gutes Produkt hatten, haben sie einen Abnehmer gefunden. Firmen investieren aber kaum je in Betriebe, um den Bauern zu helfen, auf eine nachhaltige Gaggo-Produktion in Bio-Qualität herzuschaffen. Viele Bauern können sich die Umstellung auf Bio, die 3 bis 5 Jahre geht, und den Aufwand, den Qualitätsgaggo mit sich bringt, meistens gar nicht leisten. Der Ralf Siegel von der Firma Lederach beteuert, dass für Lederach nachhaltige Anbaumethoden sehr wichtig seien und dass alle Lieferanten müssen dokumentieren müssen, woher der Gaggo genau kommt. Der Ralf Siegel stellt in Aussicht, dass Lederach in Zukunft vermehrt den direkten Kontakt zu Gaggo-Produzenten pflegen will und vermehrt darauf achten, dass der Gaggo aus nachhaltigem Anbau kommt, wo die Bedingungen der Arbeiter in der Regel besser sind.
Das ist ganz klar. Nein, wir sind ein Familienunternehmen und Familie versteht sich da im breitesten Sinn. Oder nicht nur da in der Fabrik oder nur in der Familie selber. Sondern das Ziel ist schon, dass man die Familie eben auch einbinden kann, bis zum Lieferant führen. Und da ist es wichtig, das interessiert uns, dass dort bei den Kakaobauern auf diesen Genossenschaftsplantagen, dass das dort mit guten Dingen dazu richtig zu und her geht.
Die Gabrucca-Schocke von Lederach mit 70% Kakao und die verschiedenen Praline aus Gabrucca-Schocke sind ein Nischenprodukt. Etwas für Liebhaber und Genießer. Die meisten Schweizer essen immer noch am liebsten Milchschocke mit Haselnüsse. Ob die Schocke bio ist oder nicht, interessiert nur besonders umweltbewusste Zeitgenossen. Der Bio-Schocke haftet nicht der beste Ruf an. Liebhaber schauen eher auf die Sorte oder wie edel das Bohnen sind. Bio-Schocke ist sowieso noch im Hintertreffen. Je nach Quelle ist 0,5-2% vom Kakao weltweit biologisch. Es weiss es niemand ganz genau. Aber die Nachfrage steigt langsam auch beim Kakao. Auch wenn das Interesse für Edelschocke zunimmt und so gegen neue Nischenmärkte gibt, die aufgehen, gerade in Schwellenländern wie Brasilien oder China, wo es auch eine neue Schicht gibt, wo sich Qualitätsschocke leisten kann, es ist und bleibt ein Nischenprodukt für besser gestellte Menschen. Und in diesem Sinn ist die Produktion von Qualitätskakao nicht eine Lösung für die ganze Kakao-Region Bahia, weil der Bedarf für Bio- und Qualitätsschocke gar nicht so gross ist wie das Potenzial dieser Region. Auf der anderen Seite gibt es den Nischenmarkt auch in Zukunft. Und wer gute Qualität produziert, kann auch Abnehmer finden, die bereit sind, für die Qualität einen guten Preis zu zahlen. Der Eddie Milsen alias Vejo steht barfuß in den Kakaobohnen, die etwa hangbreit hoch auf dem grossen Holzgitter ausbreitet sind. Er kehrt mit einer riesigen Holzkelle alle halbe Stunde Bohnen. Säuferli, das sind ja nicht Verbrechen. Zuerst trocknen die fertig fermentierten Kakaobohnen 2 Tage an der Tropensonne. Dann kommen sie auf das Holzgitter. Ein Holzfeuer produziert Wärme. Und ein Ventilator, den wir gerade hören, bläst von unten warme Luft in den Kakao. Wichtig ist, dass der Kakao keinen Rauchgeschmack abbekommt. Das Fett im Kakao bindet den Rauch fest und der Rauchgeschmack ist bei den Abnehmern unerwünscht.
Eu conheço já assim, pegando Kakao, apertando Kakao, quando ele começa a estralar, eu abro ele aí, olho dentro da almenda dele, se ele já está bem enxuta, não tem umidade aí, eu paro de secar o Kakao.
Der Vejo erzählt, wie er herausfindet, dass der Kakao trocken ist. Er nimmt ein Hämpfchen Bohnen in die Hand und drückt sie leicht zusammen. Wenn die Hülle knackt, ähnlich wie die Schale von einem spanischen Nüssli, ist das ein gutes Zeichen. Er schneidet auch gleich wieder eine Bohne auf und spürt mit dem Finger, wie feucht sie noch ist. Die Bohnen verlieren etwa die Hälfte von ihrem Gewicht und sollen am Schluss noch etwa 6-8% Wassergehalt haben. Alles basiert auf Erfahrungswert. Die getrockneten Bohnen sind parat, um mit dem Schiff auf Europa zu fahren. Die Nacht breitet ihre Schleier über den Gabrucca-Wald. Es ist Zeit für die Amphibien und ihr Abendkonzert. Vom Haus her ruft der Pfau und die Maultiere grasen. Im Wald ist immer jemand wach. Wie lange bleibt die lebende Schatzkammer vom Gabrucca-Wald Brasilien erhalten? Den kleinen Resten vom atlantischen Regenwald, der zu einem grossen Teil den Kakao-Pflanzungen zu verdanken ist? Wie viele Pflanzer bleiben im Kakao treu, trotz dem Kampf gegen Hexenbesen? In der Region ist der Umweltschutzgedanke verbreitet und Brasilien hat namhafte Umweltpioniere, die viel erreicht haben. Aber ist der Wille, die lebende Schatzkammer zu schützen, genug stark? Begreifen Regierung und Behörden, dass optimaler Gewinn, also Abholzen und zum Beispiel Soja anpflanzen, im Fall vom atlantischen Regenwald ein katastrophaler Verlust wäre? Brasilien hat von Industrienationen nach dem letzten Klimagipfel zu Cancun schon 1 Milliarde bekommen und sich damit verpflichtet, Brandrodungen zu verhindern. Auch zukünftige Geldspritzen könnten ein Anreiz sein, den Wald zu schützen und so viel weniger CO2 zu produzieren. Mir geht durch den Kopf, was der Marc Nüscheler, die die Kooperative Gabruca gegründet hat, zu dieser Frage sagt.
Ich weiss eben nicht, was die Regierung da denkt oder macht oder will. Vielleicht nehmen sie es langsam wahr, aber ich weiss nicht, ob sie wirklich wahrnehmen, was das für ein Reichtum ist. Die Natur, die in dieser Klimaoase, wo das Gaggo-Gebiet ist, ob sie das wirklich wahrnehmen. Ich meine, wo hat der Mensch schon irgend so etwas wahrgenommen? Es geht ja nicht nur um das, oder? Es wird halt, wenn es nicht mehr wirtschaftlich ist, wird es abgelöst und dann kommt etwas anderes. Wahrscheinlich ist das einfach so.
Neu ist er da, der Wald. Mit all seinem Leben. Seinen Pflanzen und Tieren. Seinen Farben und Aromen, seinem Schatten, seiner Kühle, seiner guten Luft und seinem Wasserspeicher. Und auch die Hoffnung ist noch da. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Ab in Gaggo, eine Reise in Wald von der Götterfrucht. Das ist eine Doppelpunkt-Sendung von der Yvonne Scherot Technik Uli Kahlen. Die Kooperative Gabruca ist ein Beispiel von der Aufbruchsstimmung in der Gaggo-Region Bahia. Es gibt noch mehr Projekte, mehr Betriebe, die trotz der pilzkranken Hexenbesen wieder in Gaggo investieren. Vom Landwirtschaftswald zu Brasilien und natürlich im Gaggo haben wir auf unserer Internetseite Bilder, zum Beispiel eine Dia-Show von der Kakaoernte für Sieber angemacht und dazu auch noch weitere Informationen. drs1.ch, jetzt auf der Startseite drauf beim Titel «Ab in Gaggo». Und wenn Sie die Sendung jetzt verpasst haben oder nicht ganz haben können lassen, Sie können sie nochmal nachlesen bei uns, ebenfalls im Internet unter drs1.ch bei Sendungen auf Doppelpunkt klicken. Oder Sie können die ganze CD von dieser Sendung bestellen, morgen zu den Bürozeiten auf der Telefonnummer 0848 840 800. Eine CD kostet 32 Franken. Eine CD von der Sendung, die jetzt gerade gelaufen ist, morgen ab der Bürozeiten auf der Telefonnummer 0848 840 800.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.